Maximal 0. Nicht nachgeben, das Ausprovozieren, durchgreifen, durchziehen, ein Machtwort sprechen, Profil zeigen, Tischtuch zerschneiden, ablocken, auf stur schalten, nie, immer, kategorisch, mit uns nicht machbar, never, ever. Ein kleiner Ausflug ins Begriffsfeld der Kompromissgegner. Hier ein paar Eindrücke aus Deutschland aus den letzten Wochen.
Wir haben es uns bestimmt nicht leicht gemacht. Wir ringen hart um die Sache und wir suchen Kompromisse. Manchmal die halbe Nacht, manchmal die ganze Nacht.
Und ich weiß, dass wir oft den Koalitionspartnern Dinge abgerungen haben, die so im FDP-Parteibuch stehen. Und das hat nicht immer dafür gesorgt, dass die Koalitionspartner darüber glücklich waren.
Ist es ein Kompromiss? Vielleicht leben wir in einer Zeit, wo zu viele Kompromisse dann die Klarheit am Ende nicht nur eintrüben, sondern zerstören. Deswegen glücklich bin ich darüber wahrlich nicht.
Es geht aber in der Ampel ja nicht darum, dass eine SPD oder eine Grünen-Partei oder auch die FDP glücklich ist. Es geht um Kompromisse, es geht um Zukunft.
Dies alles reicht aus für einen Burgfrieden einer erschöpften Koalition für wenige Tage.
Führung ist nicht, dass man auf eine Barrikade steigt, mit einer wilden Geste Forderungen erhebt. Führung ist, dass man sich umdreht und die eigenen Leute zu einem Kompromiss zu bewegen in der Lage ist. Das ist Führung, Herr Merz.
Reaktionen auf das Ampelaus in Deutschland waren das aus den letzten Wochen ganz klar, aber mal allgemeiner. Demokratien brauchen den Interessensausgleich. Nur Kompromisse schließen und sich dann auch noch dran halten, sie mittragen, auch wenn man sich nicht wohlfühlt, ist das ein Zeichen von Größe oder eins von Schwäche? Darüber gehen die Ansichten durchaus auseinander, wie man ja in den letzten Wochen an vielen Beispielen beobachten konnte, nicht zuletzt in Deutschland. Der Kompromiss, ein Auslaufmodell? Dazu haben wir Daniel Cohn-Bendit eingeladen. Französisch-deutscher Publizist und Politiker, frühes Mitglied der Grünen, 20 Jahre im Europaparlament sowie Fernseh- und Radiomoderator. Ich grüße Sie, Herr Cohn-Bendit.
Seien Sie gegrüßt.
Sie kennen beide politische Kulturen sehr gut, die französische und die deutsche. Und als in diesem Jahr die Neuwahlen in Frankreich eine sehr polarisierte Assemblée nationale gebracht haben, da haben Sie in einem Interview gesagt, in Frankreich habe Kompromiss immer auch etwas von sich kompromittieren. Warum das?
Ja, das ist ja genau die politische Kultur in Frankreich. Es gibt Mehrheiten und Opposition oder Minderheiten. Und plötzlich haben sie ein Parlament, was nach dem Mehrheitsprinzip gewählt wird, ohne Mehrheit. Und damit können sie nicht umgehen. Das dauert jetzt seit dem Sommer. Die Auflösung des Parlaments von Präsident Macron war ein Unsinn ersten Ranges, weil es klar war, dass nichts anderes rauskommen würde als ein unregierbares Parlament, weil die Kultur das Aufeinanderzugehen, zu akzeptieren, dass man miteinander etwas entscheiden muss, obwohl man divergierende Positionen hat, dies in Frankreich nicht zulassen würde. Mhm. Und das ist heute absolut der Fall. Und wenn Sie sich nicht einen Ruck geben, kann das noch Monate dauern.
Erklären Sie das doch nochmal genau. Also Frankreich hat ein Mehrheitswahlrecht. Wer in einem Wahlkreis die Mehrheit bekommt, bekommt den ganzen Wahlkreis. Und wer die unterlegenen Kandidaten gewählt hat, dessen Stimmen werden nicht abgebildet. Wie hat denn dieses Verfahren Einfluss auf die politische Kultur?
Naja, bis jetzt, eine Logik war seit 20 Jahren in Frankreich, dass ein Präsident gewählt wird und die Parteien, die den Präsidenten unterstützt haben, erhalten in der Parlamentswahlen danach eine absolute Mehrheit. Und das ist nach der zweiten Wahl von Macron zusammengebrochen. Und dann gab es ein Parlament, was eigentlich wie ein Verhältniswahlrechtsparlament war. Das heißt, keine Mehrheit, keine klare Mehrheit. Und die Schwierigkeit ist, dass man dann miteinander verhandeln muss. Und das können die nicht. Denn alle Parteien, die dort sind, bis jetzt, handeln so, als ob sie die absolute Mehrheit sind und ihre Vorschläge die einzigen Vorschläge wären. Und das hat man gesehen bei dem Sturz der Regierung Barnier. Egal wie man zu Michel Barnier steht, ja, die Krise Frankreich ist nicht nur die Krise der Schulden, sondern der politischen Stabilität. Das Mehrheitswahlrecht von de Gaulle sollte Frankreich eine politische Stabilität geben. Und genau diese hat Frankreich nicht mehr. Und die politische Kultur, wie man kompromissfähig sein muss, um eine Stabilität herzustellen, die liegt im Argen in der französischen Politik.
Also das Mehrheitswahlrecht führt dazu, dass alle so agieren, als könnten sie einfach hundertprozentig durchsetzen, was sie wollen, was aber nicht der Fall ist. Man muss natürlich sagen, Herr Cohn-Bendit, Deutschland zum Beispiel hat ein Verhältniswahlrecht, in dem alle Stimmen abgebildet werden, also jedenfalls die für Parteien über der 5%-Hürde. Sehen Sie denn im Moment in Deutschland Anzeichen dafür, dass der Kompromiss hier höher im Kurs steht?
Nein, aber in der Ampel nicht, aber das liegt an der intellektuellen Unfähigkeit der handelnden Personen in der Ampelkoalition. Alle wissen, dass man Kompromiss machen muss, aber gut, von meiner Position würde ich sagen, die FDP vor allem und Lindner vor allem war im Grunde genommen kompromissunfähig, weil er glaubt, sein Überleben als 5%-Partei könnte nur gewährleistet sein, wenn er kompromisslos erscheint. Und das ist dann für eine Koalition tödlich. Aber gut, und jetzt wird es eine neue Wahl geben in Deutschland im Februar. Und ich glaube, dass nach dieser Wahl wieder die Kompromissfähigkeit sich wiederfinden wird. Und ich schätze, dass eine gute Möglichkeit geben wird, eine schwarz-grüne Koalition zu machen und dass dann die CDU-handelnden Personen und die Grünen-handelnden Personen einen neuen formulierten historischen Kompromiss finden müssen zwischen einer ökologischen Partei und einer konservativen, offenen Partei. Und da wird man sehen, das ist dann die Herausforderung.
Ist es wirklich nur die konkrete Konstellation in der Ampel gewesen oder hat sich da nicht was verändert in der politischen Öffentlichkeit? Also Sie wissen selber, als Mann, der im Mediengeschäft tätig ist, Talkredaktionen suchen immer nach Leuten mit steilen Thesen, Social Media sucht immer nach dem Aufreger. Eine polarisierte Öffentlichkeit zwingt Politiker irgendwie auch zu maximal vereinfachten Aussagen und radikalen Ansagen, oder?
Ja, weil sie Schwächlinge sind. Weil sie diesen Zwang der Öffentlichkeit, des Coup, des Satzes einfach nachlaufen. Politiker und Politikerinnen müssen heute nicht diesem Drang nachgehen, sondern den Medien sagen, kriegt ihr nicht von uns. Wir müssen angesichts der Probleme, seit der Pandemie, der Kriege, des Klimawandels, wir müssen Kompromisse finden. Und die Politikerinnen und Politiker, die dem sich nachgehen, sind steile These gegen die SPD, gegen die CDU, gegen die Grünen. Ich meine, das blödeste Schauspiel im Moment bilden doch CDU und CSU. Ja, die sich zerfleischen, ja mit den Grünen, nein mit den Grünen, mit diesen Grünen nicht, aber welche Grünen, wissen wir nicht, aber Grüne trotzdem, ist doch alles lächerlich. Und ich sage Ihnen heute, weil Sie Bayerischer Rundfunk sind, Söder wird sein Lodenmantel auffressen müssen. Es wird höchstwahrscheinlich eine schwarz-grüne Koalition geben.
Okay, wir kommen drauf zurück. Dauert nur ein bisschen.
Sie wollten ja eine steile These. Ich habe Ihnen eine gegeben.
Danke für die steile These. Hat sich da in Ihrer langjährigen Laufbahn was verändert eigentlich? Sie haben angefangen während der 68er-Proteste in Frankreich. Da gab es ja auch wenig Kompromisse, oder?
Ja. Aber man kann ja aus der Geschichte lernen. Gucken Sie mal, das Problem der Kompromisse. Es gibt ein Beispiel, justament im Moment in Deutschland, was verheerend ist. Das ist das Pen Berlin. Da zerstreiten sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Journalistinnen und Journalisten und was auch immer über eine Resolution über Israel und Gaza. Ist es die Aufgabe von Intellektuellen, eine politische Resolution zu verabschieden? Nein. Wenn die einen das so meinen, sollen sie schreiben, sollen sie sagen, sollen sie es meinen, aber sie sollen nicht über die politische Wahrheit, wie die Lösung wäre zwischen Israel und Palästina, eine politische Resolution verabschieden. Sind die kompromissunfähig. Und wenn Intellektuellen kompromissunfähig sind, dann ist die Gesellschaft aber schlecht dran.
Wie ist es denn im EU-Parlament, in dem Sie ja auch sehr lange aktiv waren, wo möglicherweise die kompliziertesten Kompromisse überhaupt ausgehandelt werden, weil da eben so viele Player und Quoten beteiligt sind? Manchmal oft, zu oft Formelkompromisse?
Also, was mich fasziniert hat, 20 Jahre im Europaparlament, ist diese Kompromissmaschine. Es ist schwierig im Europaparlament, nicht nur zwischen politischen Parteien, Fraktionen, sondern auch in der eigenen Fraktion. Wissen Sie, Grüne, schwedische Grünen, deutsche Grünen, Französische sind so unterschiedlich. Schon in den Fraktionen muss man kompromissfähig sein, um eine gemeinsame Position zu formulieren. Und dann im gesamten Parlament ist es genauso. Aber das Europäische Parlament ist ein Narrenschiff, was, wenn man aber drin ist, funktionieren kann, weil man miteinander permanent diskutiert. Und man diskutiert auch permanent miteinander, über Fraktionsgrenzen hinaus. Keine Direktive, also kein Gesetz hat eine Mehrheit von Mehrheit gegen Opposition, sondern jede Direktive, jede Resolution muss ihre Mehrheit finden. Und das ist das Spannende am Europäischen Parlament. Natürlich können die auch scheitern. Es sind ja nur Politikerinnen und Politiker wie alle anderen. Aber der Zwang, mal nachzudenken, wie ich mit den anderen diskutiere, der ist sehr groß.
Es klingt schon gleichzeitig auch sehr mühevoll und das ist es ja bestimmt auch. Ich würde Sie gern persönlich fragen, Herr Cohn-Bendit, wie schauen Sie denn auf Ihr Politikerleben zurück oder weiterhin als eine Reihe von Kompromissen oder als eine Reihe von Siegen und Niederlagen?
Es gibt Siege und es gibt Niederlage. Kompromisse führen ja auch zu Siege, aber Kompromisse führen auch zu Niederlage. Also wir haben eine große Niederlage erlitten im Europaparlament zum Beispiel, dass wir die europäische Verfassung nicht hingekriegt haben, weil sie abgelehnt wurde in Frankreich und Deutschland. Es war haarsträubend, welche Argumente in der Öffentlichkeit ausgetauscht wurden. Das war eine große Niederlage für uns. Auf der anderen Seite, meiner Meinung nach, die Tatsache, dass wir eben bis jetzt immer noch einen richtigen, mehrheitsfähigen Kompromiss hinkriegen zur Unterstützung der Ukraine, ein großer Sieg, dass es heute langsam eine Veränderung gibt in Europa, dass man gesehen hat, wir sind für uns selbst verantwortlich für unsere Verteidigung. Das ist ein Sieg, aber das ist eine schwerwiegende Auseinandersetzung. Also, wenn Sie wollen, im Kampf für Freiheit und Kompromisse bin ich Sisyphos. Ich trage immer diesen Stein hoch und er geht wieder runter. Es macht nichts. Es macht mich glücklich, diesen Kampf zu führen.
Daniel Cohn-Bendit war das. Publizist und Politiker mit Blick auf mindestens drei Kompromisskulturen, national und supranational, Frankreich, Deutschland, Europa, den Sisyphos-Felsen vor sich herwälzend. Ich sage Ihnen danke für Ihre Zeit hier im Perspektivwechsel.
Bitte sehr.
Sind wir inzwischen einen Hauch schizophren, wenn es um politische Entscheidungsfindung geht? Lassen uns von markigen Worten blenden, statt die mühsame Kunst der Annäherung zu würdigen. Eigentlich wissen wir ja, dass es ohne Einigung nicht geht. Jedenfalls nicht in einem demokratischen System. Aber klingt nicht kompromisslos inzwischen viel toller als kompromissbereit oder gar das eh schon abwertende kompromisslerisch? Die Frage geht an Roman Trötschel. Er lehrt Sozial- und politische Psychologie an der Universität in Lüneburg. Ich grüße Sie, Herr Trötschel.
Schönen guten Tag.
Ja, im schnellen Geschäft der politischen Stimmung hat das Attribut kompromisslos irgendwie was Attraktives. Würden Sie zustimmen? Und wenn ja, warum ist es so?
Ja, Kompromisslosigkeit signalisiert, dass Politikerinnen und Politiker dazu bereit sind, die eigenen Werte und die eigenen Positionen zu verteidigen. Und Hartnäckigkeit ist ein ganz wichtiges Instrument, natürlich in der politischen Auseinandersetzung und natürlich auch in politischen Verhandlungen.
Wer sich dann nicht durchsetzen kann, ist im umgekehrten Schluss ein Loser, ein Verlierer. Das ist ja schon ein sehr polarisiertes Bild. Einer gewinnt, einer verliert. Haben wir eigentlich immer schon so auf Politik geguckt?
Ja, das Denken in Kategorien von Gewinnern und Verlierern im Verhandlungskontext ist eigentlich dieser sehr herausfordernden menschlichen Situation eigentlich nicht angemessen, weil Verhandlungen sind kein Spiel um Verlieren und Gewinnen, sondern Verhandlungen sind problemlöse Situationen, bei denen man Einigungsoptionen finden muss, bei denen alle Parteien ihr Gesicht wahren können und bei denen man am besten eigentlich an sein eigenes Ziel gelangt, wenn man im Blick hat, was die andere Seite will.
Das sagen Sie jetzt als jemand, der wissenschaftliche Verhandlungsforschung betreibt, die untersucht, welche Strategien die besten Ergebnisse einbringen. Aber wenn es jetzt um Koalitionsverhandlungen geht oder wie zum Beispiel in Frankreich darum, wie eine Regierung irgendwas durchbringen kann, dann wird doch immer diese Formulierung benutzt, man müsse der anderen Seite Zugeständnisse abringen. Ist das hilfreich?
Ohne die andere Seite kann ich es ja gar nicht schaffen. Und Kompromisse im Sinne von faulen Kompromissen, wir treffen uns einfach nur in der Mitte, ist sicherlich nicht der richtige Ansatz.
Ist ein Kompromiss nicht immer das, sich in der Mitte treffen?
Das ist es letztendlich nicht, sondern es gibt natürlich auch gute Kompromisse, bei denen man an den Stellen nachgibt, bei bestimmten Verhandlungsthemen, die einem nicht so wichtig sind und im Gegenzug Zugeständnisse bekommt von der anderen Seite an Punkten, die einem selber sehr wichtig sind.
Was könnte denn ein Beispiel sein für so eine kreative Lösung und sich eben nicht in der Mitte treffen?
Ein historisches Beispiel in diesem Kontext ist der Konflikt zwischen Ägypten und Israel. Vielleicht werden sich einige Zuhörer daran erinnern, dass nach dem Sechstagekrieg Israel als Gegenreaktion auf den Angriff von Ägypten die Sinai-Halbinsel besetzt hatte. Und man hätte sich, und das stand auch im Verhandlungskontext auf der Agenda, man hätte sich auf einen Kompromiss einigen können, nämlich dass die Hälfte der Sinai-Halbinsel an Ägypten zurückgegeben wird und die andere besetzt bleibt von Israel sozusagen als Sicherheitspuffer. Was jedoch die kreative Lösung ist, die bis heute trägt, ist, dass die Sinai-Halbinsel eine entmilitarisierte Zone ist und das befriedigt die Interessen beider Parteien. Ägypten hat wieder Kontrolle über sein gesamtes Staatsgebiet und Israel hat die Sicherheit, dass sie nicht überrascht werden durch einen militärischen Angriff, weil diese große Region dem Staat Israel das Gefühl der Sicherheit gibt.
Ja, und wenn Sie jemand wie Donald Trump vor sich haben, was ist dann die beste Strategie?
Donald Trump versteht Verhandlungen als ein Spiel, bei dem es darum geht, Deals zu machen. Also ich habe einen Nutzen davon und möglicherweise hast du auch einen Nutzen davon. Das ist aber für mich gar nicht so wichtig. Das spielt im Geschäftsleben eine ganz zentrale Rolle. Und da wird häufig natürlich nicht auf der Grundlage von Wertvorstellungen verhandelt, sondern knallhart auf der Grundlage von Interessen. Jetzt muss man Donald Trump Dinge anbieten, die seine Interessen direkt adressieren oder möglicherweise Dinge tun, die tatsächlich seine Interessen im Kern treffen. Also wenn man beispielsweise auf Zölle, die Donald Trump erhebt, als Reaktion, dass man sich am Verhandlungstisch nicht geeinigt hat, selber Zölle erhebt, dann sollte man die so gestalten, dass sie tatsächlich die Interessen von Donald Trump treffen, beispielsweise indem man auf Produkte Zölle erhebt, die in Regionen in den USA hergestellt werden, wo insbesondere die Wählerschaft von Donald Trump zu Hause ist. Und dann bringt man Donald Trump auch wieder zurück an den Tisch, weil er interessengeleitet verhandelt und für sich den bestmöglichen Deal aushandeln möchte.
Ein bisschen sowas hat die EU ja versucht. Wir sind also gespannt, wie sich das dann nächstes Jahr gestalten wird. Es steckt ja auch ein bestimmtes Menschenbild, eine bestimmte anthropologische Vorstellung hinter der Idee von der Möglichkeit eines Kompromisses. Also wenn ich mit Thomas Hobbes den Mensch als des Menschen Wolf sehe, dann kommen Kompromisse sowieso nicht in Frage.
Das ist jetzt nicht im Kern mein Expertenfeld, aber was man schon aus der psychologischen Sicht sagen kann, ist, dass Menschen stets ein kompetitives Motiv und ein kooperatives Motiv in sich tragen. Es ist also zu kurz gegriffen, einzig und allein auf die wettstreitende, die kompetitive Neigung des Menschen zu fokussieren, weil gemeinsam er natürlich besser an seine Ziele kommt und häufig auch merkt, dass er ohne die Kooperation mit anderen überhaupt nicht an seine Ziele kommt. Und das ist das Grundprinzip auch von Verhandlungen. In westlichen Kulturen verstehen wir Verhandlungen häufig eben als dieses Wettbewerbsspiel, das Gewinnen und Verlieren. Ich muss vom Kuchen ein größeres Stück bekommen. Aber Möglicherweise ist es auch ein Weg, den Kuchen größer zu machen, kreative Lösungen zu finden, dass beide Seiten von einem größer gemachten Kuchen ein Stück bekommen.
Also Auslaufmodell Kompromiss, das war ja so unsere Frage in dieser Stunde. Was ist Ihr Ausblick mit Blick auf die allgemeine Lage?
Ich bin davon überzeugt, dass früher oder später wieder das Verständnis eintritt, dass man gemeinsam besser Ziele erreichen kann als gegeneinander. Gemeinsam am Verhandlungstisch durch Kommunikation, durch Problemlösen, durch Interaktion Lösungen zu finden, ist am Ende erfolgreicher als zu agieren, zu warten, wie die Gegenseite reagiert und dann wieder zu agieren und dann auf die Konflikteskalation zu setzen und zu hoffen, dass man sich am Ende durchsetzt.
Kreative Lösungen statt Konflikteskalation. Roman Trötschel war das, Professor für Sozial- und politische Psychologie an der Leuphana Universität Lüneburg, über Verhandlungen und Kompromisse im Perspektivwechsel bei Bayern 2. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Vielen Dank auch.
Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.